Ja, mein Vortrag heißt Die Sinnlichkeit der Sünde. Und wenn Sie aufmerksam gesehen haben, was an den Plakaten angeschlagen ist, dann werden Sie einen ähnlich klingenden Vortrag angekündigt gefunden haben von mir, der heißt Die Sinnlichkeit der Sünde über das Verhältnis von Nahrungs- und Geschlechtstrieb im Christentum. Dieser Untertitel fehlt hier heute, nicht nur weil der zu lang gewesen wäre, sondern weil ich diesen mit dem langen Untertitel nächste Woche halten werde. Das heißt, Essen und Sex, der eigentlich interessante Teil, kommt erst in der nächsten Woche ab 6 Uhr im Glaspavillon in der Reihe Essen in Essen. Heute nur eine vergleichsweise allgemeine oder begriffliche Untersuchung zum Verhältnis von Sünde und Sinnlichkeit. So, hier sehen Sie einen Hagar-Comic. Ist Gefräßigkeit Sünde? Und das Statement, das Hagar als Antwort gibt, ist verdeckt. Das dritte heißt, ich glaube ja, dann ist es Sünde. Kann mich jemand von Ihnen sagen, was Hagar sagt? Ist Gefräßigkeit Sünde? Hagar antwortet etwas. Dann heißt es, ich glaube ja. Und dann antwortet Hagar, dann ist es Sünde. So würde ich das im Seminar machen. Ich dachte, ich versuche es mal so. Hat jemand einen Vorschlag? Genau. Macht es Spaß? Ich glaube ja, dann ist es Sünde. In einer Zeit, in der der christliche Sündengedanke durchweg an Plausibilität verliert, vielleicht auch schlichtweg ignoriert wird zeitweise, reizen Hagars Bemerkungen aus mindestens zwei Gründen zum Lachen. Erstens, weil sie auf eine tief sitzende, vermutlich tabuisierte Intuition verweisen. Und zweitens, weil sie diese wider Erwarten und gewiss in ironischer Absicht ganz unverblümt zur Sprache bringen. Die genannte Intuition steckt im Untersatz jenes Argumentes, mit dem man Hagars Äußerung in formalisierter Kürze zusammenfassen kann. Gefräßigkeit macht Spaß. Untersatz, alles, was Spaß macht, ist Sünde. Also ist Gefräßigkeit Sünde. Wenn nun, wie Hagar ironisch insinuiert, alles, was Spaß macht oder im weitesten Sinne Genuss bereitet, sündhaft ist, dann kann umgekehrt nur Sündhaftes Spaß machen. Sünde bedingt Spaß und Genuss notwendig, würde man philosophisch sagen, dieser jene hinreichend. Ob diese These Ihres ironischen Untertones zum Trotz in der Sache zutreffend ist, will ich hier zunächst unentschieden lassen. Ich komme später darauf zurück. Meine Anknüpfung an Sie, also an diese Bemerkung, hat eine stärkere Vermutung zum Hintergrund. Wäre es nicht denkbar, dass Sünde Genuss, christlich gedacht, notwendig und hinreichend bedingt? Unter dieser Voraussetzung würde nicht nur alles, was Genuss bereitet, Sünde sein, sondern umgekehrt auch alles Sündhafte als solches in irgendeinem Sinne als genussvoll erlebt werden. Eben dies ist eine der Fragen, mit deren Meditation ich Sie in den folgenden 30 Minuten behelligen möchte. Im Grunde ist das die Hauptfrage. Ich gehe dabei von der Annahme aus, dass überall da, wo wir von Spaß oder Genuss erleben, im weitesten Sinne reden, ein Moment von Sinnlichkeit mit im Spiel ist, sodass wir die genannte Frage modifizieren können. Enthält alles Sündhafte als solches ein Moment von Sinnlichkeit und ist umgekehrt Sinnlichkeit als solche Sünde? Das ist die Frage und der zweite Teil, der durch den Untertitel des längeren Vortrages angedeutet wird, würde sich jetzt darauf beziehen, wenn ja, Sünde hat was mit Sinnlichkeit zu tun, wieso ist dann das Christentum so besessen von Sex als derjenigen Form von Sinnlichkeit, die vermeintlich sündig ist? Aber das, wie gesagt, leider heute nicht mein Thema. Die Beantwortung der zuerst genannten Frage, Verhältnis Sünde-Sinnlichkeit, setzt eine grobe Vorverständigung über diese beiden Begriffe bzw. die Art, wie ich sie verwenden will, voraus. Lassen Sie mich zunächst die Grundzüge des christlichen Sündenverständnisses in einer knappen, fünf Thesen umfassenden Phänomenologie der Sünde, so würde ich das nennen, rekonstruieren. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen schwierig zu lesen. Ich hätte einen größeren Schrifttyp wählen sollen. Ich lese aber auch die Thesen jeweils, dann bekommen Sie das mit. These 1, Sünde ist Verschuldung gegen Gott, und zwar jede und nur diejenige Verschuldung, die ein göttliches Gebot oder Gesetz übertritt. Diese Behauptung schließt dreierlei ein. Erstens, keine im Verhältnis zu Pflanzen, Tieren, Menschen oder meinetwegen Engeln begangene Verschuldung kann, wohlgemerkt als solche, Sünde heißen. Vielmehr stets und ausschließlich diejenige, Kraft derer sich der Handelnde Gott gegenüber schuldig macht. Oder umgekehrt, jede Verschuldung an einer Mitkreatur kann sündhaft sein, aber nur insofern sich der Handelnde damit zugleich Gott gegenüber verschuldet. Christlich verstanden müssen wir also von Gott reden, wenn wir von Sünde reden wollen. Wir müssen nicht von Sünde reden, aber wenn wir das wollen, müssen wir von Gott reden. Es mag des ungeachtet heuristisch sinnvoll, ja im Sinne der Suche nach einem innerweltlichen Anknüpfungspunkt christlicher Gedanken durchaus zulässig sein, diesen, also den Sündengedanke, zum Zwecke seiner Plausibilisierung in Korrelation zu bestimmten anthropologischen oder ethischen Phänomenen zu explizieren. Das wird heute sehr häufig gemacht in der Theologie. Man spricht da nicht von Sünde, sondern von Selbstentfremdung oder von Schulderfahrung in einem vorreligiösen Kontext. Das ist alles vollkommen legitim und nicht unwichtig. Dieses Vorgehen beseitigt aber nicht das theologisch gesehen unvermeidbare Skandalon, das Ärgernis, dass in der Anklage du bist Sünder, das heißt du hast dich Gott gegenüber schuldig gemacht, zum Ausdruck kommt. Zweitens, was steckt noch in dieser ersten Leitthese? Es steckt da drin, Gott ist christlich, jedenfalls auch und unter anderem als Gesetzgeber, und zwar als höchster, folglich in der Quintessenz einziger Gesetzgeber zu denken. Das ist nicht selbstverständlich, man muss nicht ein solches Gottesbild haben, es ist aber das christlich-jüdische. Drittens, jede Verschuldung Gott gegenüber ist zugleich Übertretung eines göttlichen Gebotes oder Gesetzes. Umgekehrt kann nur eine solche Übertretung als Sünde gelten. Dabei, und das ist das Spezifische nun, ist allerdings Folgendes zu beachten. Nach biblisch-christlichem Verständnis ist das göttliche Gesetz identisch mit dem Gebot der Gottesliebe, an zahlreichen Stellen belegt im Alten und Neuen Testament. Da dieses Gebot jedoch seinerseits mit dem der Nächsten und Selbstliebe, wie manche von Ihnen wissen, unmittelbar verknüpft ist, und das zeigt sich bereits am Dekalog, also den 10 Geboten, oder am neutestamentlichen Doppelgebot der Liebe, damit anderen Worten, jede Forderung nach Gottesliebe immer auch die Forderung nach Selbst- und Nächstenliebe einschließt, darf man folgern, dass nur derjenige, der Letztere, also diese Forderung nach Selbst- und Nächstenliebe erfüllen würde, auch Anspruch auf Erfüllung der Ersteren erheben könnte. Umgekehrt ist faktisch jedes Unrecht gegenüber sich selbst oder der Mitkreatur immer auch faktisch, auch als Verschuldung gegen Gott, zu diagnostizieren. Fazit, nur aber auch jede Übertretung eines göttlichen Gesetzes oder Gebotes ist Verschuldung gegen Gott, ergo Sünde. Soweit die erste, und das ist sicher die Kardinalthese. These 2, die läuft hier unter These 2a, klingt sicherlich befremdlicher. Sünde ist diejenige Übertretung göttlicher Gebote, für die das Bewusstsein ihrer eigenen Möglichkeit hinreichend ist. Also für das Bewusstsein der Möglichkeit jener Übertretung. Laut These 1 könnte es so scheinen, als hätten die Konstitutionsbedingungen von Sünde, Übertretung eines göttlichen Gebotes, mit dem Gesetzesbewusstsein dessen, der es übertritt, gar nichts zu tun. Ob sich der Betreffende seiner mindestens möglichen Übertretung einer göttlichen Forderung im Klaren ist und wenn ja, ob er diese beabsichtigt hat oder nicht, würde nach dieser Lesart für seine kategoriale und ethische Qualifizierung als Sünder gar keine Rolle spielen. Und in der Tat, bereits für das alttestamentliche Sündenverständnis ist ganz in diesem Sinne die Annahme des sogenannten objektiven Verschuldensprinzips eigentümlich. Demnach muss zumindest die unabsichtlich begangene Verfehlung gegen die Mitwelt oder Gott als Sünde gelten und als solche geahndet werden. Obschon das Alte Testament die böse Gesinnung und ihr Verhältnis zur bösen Tat häufig thematisiert, wird die Sünde als solche nicht von der Gesinnung des Täters, sondern lediglich von der tatsächlichen Verletzung des göttlichen Gebotes, gelegentlich auch von den gemeinschaftsschädigenden Folgen der Tat her beurteilt. Paulus, wichtige Quelle Neues Testament, radikalisiert dieses objektive Verschuldensprinzip, indem er seinen Geltungsbereich erweitert. Von Sünde kann demnach nicht erst und allein bei unabsichtlicher Gebotsverletzung, sondern bereits dann gesprochen werden, wenn eine regelrechte Unkenntnis des Gesetzes vorliegt. Diese entgeht unter den gegebenen Umständen lediglich ihrer Anrechnung bzw. Bestrafung. So heißt es in Römer 5,12, Sünde war schon vor dem Gesetz in der Welt, aber Sünde wird nicht angerechnet, wo es kein Gesetz gibt. Will sagen, wo ein solches zwar erlassen ist, denn sonst könnte es nicht verletzt werden, aber kein Gesetzesbewusstsein vorliegt. Paulus zufolge fungiert also die Unkenntnis des göttlichen Gesetzes als gänzlich zufällige Bedingung für die Möglichkeit von Gesetzesübertretung zu sprechen. Der Sünder entgeht als solcher, der das einfach nicht weiß, der nichts vom Gesetz weiß, der entgeht zwar der Straffolge, aber nicht dem Schuldspruch. Luther, maßgeblich für die protestantische Verständnis an dieser Stelle, hat dieser These nicht widersprochen. Er hat sie aber durch eine nach meinem Dafürhalten theologisch nach wie vor maßgebliche Zuspitzung flankiert. Demnach kann im Sinne des objektiven Verschuldensprinzips von Sünde zwar auch dann gesprochen werden, wenn die bewusste Referenz auf eine mögliche Gebotsübertretung fehlt. Hier liegt in der Tat eine rein zufällige Sündenbedingung vor. Daraus folgt aber umgekehrt nicht, dass dem Vorhandensein dieses Bewusstseins für die Konstitution von Sünde gleichfalls eine rein zufällige Funktion zukäme. Es ist diesbezüglich nach Luther vielmehr hinreichend. Das besagt, eine Übertretung des göttlichen Gebotes, das heißt natürlich vor allem eine Verletzung des Gebotes der Gottesliebe, liegt bereits immer dann vor, wenn zum Beispiel der Betreffende im Blick auf seine eigene Situation zweifelt, ob eine solche vorliegt. Denn mit diesem Zweifel wird der Glaube, das heißt jenes unbedingte Vertrauen in Gottes unbedingtes Wohlgefallen, beziehungsweise in die Wahrheit der dem Glauben gelten sollenden Heilszusage zerstört, das seinerseits Grundlage der Liebe zu Gott und damit notwendige Voraussetzung zur Erfüllung des ersten Gebotes ist. Also man könnte sagen, es gibt bei Luther einen kategorischen Imperativ, einen einzigen, und der heißt, tue, wofür du dankbar sein kannst. In dem Augenblick, wo man selber zweifelt, ob das, was man tut, möglicherweise in den Augen Gottes nicht recht ist, in dem Augenblick hat man dieses Gesetz faktisch schon gebrochen. Insofern kann Luther auch zugespitzt formulieren, Sünde ist Unglaube, nicht mehr und nicht weniger. These 3, hier These 2b. Sünde ist diejenige Übertretung göttlicher Gebote, die ihre eigene Leugnung einschließt. Lassen Sie mich auch diesen zugegeben enigmatisch klingenden Satz, also rätselhaft klingenden Satz, in aller Knappheit erläutern. Er berührt den eingangs diagnostizierten Unwillen, vermutlich nicht nur des modernen Menschen, den Sinn, die lebenspraktische Relevanz und die mögliche Wahrheit des Sündengedankens überhaupt ernsthaft in Betracht zu ziehen. Ja, warum gibt es einen gewissen Widerwillen im Unterschied zum Freiheitsproblem, das auch ein metaphysischer Begriff ist und von vielen Seiten kritisiert wird, von Sünde zu sprechen? Die Frage nach der Möglichkeit außertheologischer Erklärungsmuster für dieses beschriebene Phänomen braucht uns hier nicht en Detail zu beschäftigen. Hier genügt, es geht um einen theologischen Vortrag, hier genügt der Hinweis, dass der christliche Glaube selbst immerhin hinreichende, wenn auch nicht notwendige Bedingungen kennt, die erklären helfen, weshalb sich der Mensch dem Sündengedanken prinzipiell allenfalls widerwillig aussetzt. Mit diesen Bedingungen tritt ein weiteres Aufbaumoment des Sündengedankens zutage. Das Vorhandensein jenes Widerwillens würde nämlich zumindest immer dann nicht überraschen, wenn wir voraussetzen dürften, dass das Subjekt des Sündengedankens erstens selber Sünder ist, die Sünde zweitens aber stets und ausnahmslos mit der Leugnung ihrer selbst, das heißt mit der Tendenz zu unwahrhaftigen Selbstentschuldigung einhergeht. Das muss man nicht voraussetzen. Wenn man es aber voraussetzt, dann, immer dann, würde verständlich, inwiefern wir eine gewisse Aversion haben, uns mit dem Thema zu beschäftigen. Beide Annahmen sind nun in der Tat Kernbestandteile der christlichen Hamartheologie, also der christlichen Sündenlehre, wie bereits ein Blick auf den Kontext der biblischen Sündenfall- und Erbsündeüberlieferung, zum Beispiel nach Römer 5 und Genesis 3, lehrt. Also diese berühmte Geschichte in Genesis 3, die Sündenfallgeschichte, wo es ja interessant ist, dass nachdem das Essen vom Baum der Erkenntnis, des verbotenen Baumes der Erkenntnis stattgefunden hat, die sich nicht nur schämen, die beiden, sondern sich auch verbergen. Und zwar so verbergen, dass sie auf die Rückfrage, wo seid ihr, was ist passiert, die Schuld von einem auf den anderen schieben. Damit hätten wir ein weiteres Element des Sündenbegriffs nach christlichem Verständnis bestimmt. Sünde ist diejenige Verschuldung des Menschen gegenüber Gott, die stets, generell, wenn auch nicht notwendigerweise, mit der Leugnung ihrer selbst einhergeht. Damit sind wir im Grunde bereits bei These 4. Sünde ist diejenige Übertretung göttlicher Gebote, die nur im Modus des Sündenbewusstseins, und das heißt zugleich nur durch Gott, aufgehoben werden kann. Über den ersten Bestandteil dieser These können wir uns leicht verständigen, vielleicht nicht ganz so leicht, ich sag's mal so, wenn wir uns klar machen, dass die Sünde ein Übel darstellt. Und uns ferner vergegenwärtigen, auf welche Weise ein Übel eigentlich aufgehoben werden kann. Leiden oder Schmerz im weitesten Sinne sind Bezeichnungen für eine Art von Übel, die auf zweifache Weise aufgehoben werden kann. Entweder hört das, was im Medium des Schmerzes als Übel erfahren wird, selber auf, zum Beispiel eine Krebskrankheit. Oder aber dieses hört auf, als ein Übel erfahren zu werden. Die Krebskrankheit erscheint zum Beispiel als göttliche Prüfung oder Erziehung. Ja, das sagt sich so leicht, es ist klar, aber die Möglichkeit besteht. Für das, was ich im Unterschied zum physischen das eschatologische Übel nennen würde, vermag ich Kant in diesem Punkt folgend nur einen einzigen Tatbestand anzuführen, nämlich den der Ungerechtigkeit Gottes. Es gibt eine zweite Form von Übel, die würde ich das eschatologische Übel nennen. Was ist das? Ungerechtigkeit Gottes im Sinne eines allein von ihm zu verantwortenden Missverhältnisses zwischen menschlichem Tun und Ergehen. Ja, Kant sagt, wann wäre Gott ungerecht? Wenn wir dem Urteil, es gibt ein Missverhältnis zwischen dem Ergehen und Tun des Menschen, den Guten geht's schlecht, den Schlechten geht's gut, wenn diesem Urteil tatsächlich, und zwar auch eschatologische Realität zukäme. Auch auf die Ewigkeit hin betrachtet würde es nie zu einem Ausgleich kommen. Es gäbe keine Übereinstimmung, kantisch formuliert, zwischen der intelligiblen und der sinnlichen Welt. Das hieße, Gott ist ungerecht. Ein derartiges Übel würde weder aufhören noch dadurch aufgehoben werden können, dass es im menschlichen Bewusstsein zu einem Guten transformiert würde, so wie das physische Übel. Es ist ein unbedingtes Übel. Gott wiederum könnte angesichts seiner ausschließlich durch den Nachweis entlastet werden, dass das beschriebene Missverhältnis in Wahrheit gar nicht existiert. Es scheint so, es gäbe ein solches, ist aber bloßer Schein. Im Unterschied dazu gibt es ein drittes, und das wird auf eigentümliche Art aufgehoben, das moralische Übel, das heißt die Schuld. Oder eben die Sünde im Sinne der Verschuldung gegenüber Gott. Schuld kann, sofern in ihr ein mit dem Handeln des Menschen verknüpfter Tatbestand gegeben ist, einerseits nicht Gott angelastet werden wie das eschatologische Übel. Andererseits ist klar, dass Schuld als solche weder von sich her, das heißt auf natürlichem Wege aufhören, noch im Bewusstsein zu einem bedingten Guten transformiert werden kann wie das physische Übel. Auch hier sprechen wir von einem unbedingten Übel, das als solches weder als Zweck an sich noch als Mittel für einen höheren Zweck gewollt werden kann, wie Kant sagt. Wenn nun, wie wir gesehen haben, und das ist jetzt nicht mehr Kant, die Leugnung der Schuld einen ihrer integralen Bestandteile bildet, dann kann ihre Aufhebung nur durch, zumindest aber nicht ohne, deren Aneignung als einer solchen zustande kommen. Das ist der schwierige, wie ich finde, aber zentrale Gedanke. Wie, auf welche Weise wird das moralische Übel aufgehoben? Nur dadurch, dass es als ein solches angeeignet wird. Christlich von Sünde reden heißt mithin zugleich von deren Aneignungsbedingungen zu reden, und zwar schlicht deswegen, weil diese zu explizieren eine notwendige Voraussetzung bildet für die sachgemäße Erfassung von Wesen und Wirklichkeit der Sünde an sich. Und dies kennen wir natürlich auch aus innerweltlich-moralischen Zusammenhängen, dass die Leugnung der Verschuldung ein Bestandteil, ein integraler Bestandteil ihrer selbst ist. Meine Frau ist Lehrerin einer Schule, die sagt mir, wenn sie jemanden bei einer Untat erwischt, einen Schüler, gibt es ein Schema, das unaufhörlich wiederholt wird, ein dreischrittiges. Wenn der Schüler zur Rede gestellt wird, sagt er als erstes, ist was. Das heißt, der Tatbestand wird geleugnet. Wenn das nichts hilft, sagt man, ich war's nicht. Und wenn das nicht hilft, sagt man, der andere war's. Ist was, ich war's nicht, der andere war's. Gut. Dieser Umstand, dass die Leugnung der Sünde mit zu ihrer eigenen Wesensart gehört oder Bestandteil ihrer selbst ist, dies hat zur sicher unerwarteten Folge, dass Sünde und Sündenbewusstsein in Gegensatz zueinander treten. Von Sünde kann nur da gesprochen werden, wo ein Sündenbewusstsein gerade fehlt. Von Sündenbewusstsein umgekehrt immer und nur da, wo keine Sünde vorliegt. Der zweite Teil der hier in Punkt 3 genannten These, wonach das Sündenbewusstsein nun aber merkwürdigerweise nicht ohne göttliches Handeln generiert werden kann, folgt zwingend aus einer Fundamentalprämisse des christlichen Glaubens, die als solche freilich einer dogmatischen Setzung entspricht. Das kann man anerkennen, man kann es auch nicht anerkennen. Nämlich die Behauptung, dass mit Jesus von Nazareth das Ewige in die Zeit gekommen bzw. das göttliche menschliche Gestalt angenommen hat und eben in dieser Gestalt das Göttliche sich selber ein für allemal offenbart hat. Inwiefern folgt aus dieser Prämisse die Notwendigkeit göttlichen Handelns im Blick auf die Möglichkeit des Sündenbewusstseins, also die Notwendigkeit göttlichen Handelns? Nun, im streng religiösen Sinne steht der Terminus Offenbarung für eine Form von hier göttlicher Selbstmitteilung, die deren eigene Nichtsubstituierbarkeit impliziert. Was durch Offenbarung mitgeteilt wird, kann mit anderen Worten nur durch Offenbarung mitgeteilt und auch auf Seiten ihres Adressaten allein Kraft einer solchen Offenbarung als wahr anerkannt werden. Und da nun Eigenart, Ursache und Geltungsbereich der Sünde nach christlichem Selbstverständnis mit zum Inhalt des Offenbarten gehören, leuchtet die Folgerung ein, dass Gott immer auch als Grund des Glaubens, wie man im Protestantismus sagt, immer auch als Grund des Glaubens dessen Gegenstand sein muss, eben damit aber auch als Grund des Sündenbewusstseins als einer notwendigen Voraussetzung jenes Glaubens. So würde ich deuten. Manche Theologen würden dem nicht zustimmen. Dementsprechend heißt es in Luthers Erläuterungen zum dritten Artikel des Glaubensbekenntnisses im kleinen Katechismus 1529, berühmter Satz, ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durchs Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten. Zitat Ende. Auf die Erläuterung der letzten These verzichte ich aus Zeitgründen. Sünde ist diejenige Übertretung göttlicher Gebote, deren Möglichkeit zur Eigenart und Würde des Menschen als solchen gehört. Es ist vielleicht auch in Theologenohren eine vergleichsweise ungewohnte Behauptung, dass die Möglichkeit, sündigen zu können, gerade zur Auszeichnung des Menschen gegenüber anderen Wesen gehört. Abschnitt 2. Kommen wir zur Sinnlichkeit. Im gegenwärtigen Sprachgebrauch verbinden wir mit diesem Begriff vor allem die Vorstellung einer gesteigerten Genussfähigkeit beziehungsweise die dadurch motivierte Handlungsdisposition. Darüber hinaus verwenden wir ihn, diesen Begriff, jedenfalls gelegentlich, um ein Aufbaumoment der menschlichen Erkenntnis zu bezeichnen, nämlich jenes, das mit den 5 Wahrnehmungssinnen und der ihnen eigentümlichen Form von Rezeptivität verbunden ist. Diese doppelte Konnotation kann man mit dem lateinischen Begriffspaar sensibilitas und sensualitas festschreiben. Also hier gibt es einen Unterschied. Beide Begriffe wollen beschreiben, was eigentlich Sinnlichkeit ist. Ich finde diesen Begriff sehr schwer zu verstehen, bin auch mit meinem eigenen Vorschlag nicht zufrieden, lese aber trotzdem weiter. Ihre Wurzeln, also die Wurzeln für diese Doppelkonnotation, liegen in der neuzeitlichen Philosophie sowie in deren Auseinandersetzung mit dem Sprachgebrauch des Christentums. Auf Letzteres komme ich noch zurück. Ja, ich werde den nächsten Abschnitt überspringen. Da geht es um Kant und seine, das ist die klassische Variante einer Sinnlichkeitstheorie, aus der herausspringt, dass Sinnlichkeit eben in 2 Formen vorkommt. Als eine Bestimmung des Erkenntnisvermögens und als eine Bestimmung des Begehrungsvermögens. Theoretischer Vernunftgebrauch, praktischer. Lass ich weg. Gehe gleich zu meinem eigenen Vorschlag über. Ich nehme Kants Vorgaben auf, gehe aber über sie hinaus. Und zwar dadurch hinaus, dass ich eine gemeinsame Wurzel für diese beiden Formen von Sinnlichkeit, Begehrungsvermögen, Erkenntnisvermögen suche. Diese gemeinsame Wurzel würde ich im Gefühls- oder im Empfindungsvermögen suchen. So gesehen würde ich jetzt sagen, steht das hier? Steht hier nicht? Steht nur auf der Langfassung. So gesehen, unter 2, bezeichnet Sinnlichkeit das Vermögen einer durch die Einbildungskraft vermittelten Vorstellung von etwas, die von der Disposition eines Lust- bzw. Unlustgefühls oder eines Wahrheits- bzw. Falschheitsgefühls bezeichnet wird. Nehmen Sie das cum grano salis. Ich musste es verwenden, damit wir hier etwas über Sinnlichkeit erfahren. Ich bin mit dieser Definition ganz unzufrieden. Sie ist zwar auf meinem Mist gewachsen, insofern könnte ich stolz sein, dass es originell ist, aber es ist keine zureichende Beschreibung und wir brauchen sie auch nicht mit der Wichtigkeit, die sie anzudeuten scheint, weil sie hier an Stelle 2 steht. Was beide Formen, ich sage aber noch ein paar Worte dazu, was beide Formen, eben beide Formen von Sinnlichkeit verbindet, ist erstens ihre Unmittelbarkeit, zweitens ihre unbedingte Evidenz, drittens die Tatsache, dass beide nur in der Perspektive der ersten Person Singular gegeben sind und schließlich viertens ihrem Gehalt nach unbezweifelbar. Also beide sind ihrem Gehalt nach unbezweifelbar. Das wirkt jetzt sehr schnell, ich gebe aber gleich ein Beispiel. Das sinnlich Empfundene, zum Beispiel eine Rotempfindung oder eine Lustempfindung, ist erstens nicht begrifflich vermittelt, sondern als rein begriffslose Qualität da, eine Rotempfindung. Es drängt sich zweitens diesseits jeder Zweifelsmöglichkeit als das auf, als was es unmittelbar empfunden wird, zum Beispiel als lustvoll. Da ist kein Zweifel möglich. Als so Bestimmtes ist es drittens nur in der Perspektive der ersten Person Singular, wie die Philosophen sagen, zugänglich. Dass eine beliebige Empfindung lustvoll ist, kann der, der diese Empfindung nicht hat, weder bestätigen noch widerlegen. Und selbst wenn er sie hat oder glaubt sie zu haben, bleibt zweifelhaft, ob es sich tatsächlich um dieselbe Empfindung handelt. Schließlich und viertens, und das ist nicht unwichtig, ist der Empfindende zumindest im Blick auf den Gehalt seiner Empfindung unbedingte Autorität oder er ist, man könnte auch sagen, deutungstheoretisch privilegiert. Er besitzt zwar kein solches Privileg im Blick auf die Frage, ob das, was er als rot empfindet, tatsächlich rot ist, da könnte er sich täuschen. Aber er ist in der Tat unbedingte Autorität in der Beantwortung der Frage, ob er das, was er empfindet, als rot empfindet. Das hat keinen Sinn, das zu bezweifeln. Die Qualität des Empfundenen als eines so und so Bestimmten fällt hier schlicht zusammen mit seinem als so und so empfunden werden. Und das ist eine Besonderheit der Sinnlichkeit. Das ist etwas Spezifisches an diesem Punkt. Nach dieser etwas abstrakten, Abschnitt 3 jetzt, zugegeben umrisshaften Exposition des Sünden- und Sinnlichkeitsbegriffs, kehre ich zum Anfang, das heißt zu den dort aufgeworfenen Fragen zurück. Nur 2 an dieser Stelle, ist alles sinnliche Sünde, ist jede Sünde sinnlich? Die Antwort auf die erste Frage, ist alles sinnliche Sünde, lautet natürlich schlicht nein. Nicht jedes, sondern nur einiges Sinnliche ist Sünde. Dass nicht jede Form von Sinnlichkeit sündhaft ist, räumt, um meine eigene Auffassung historisch zu stützen, im Übrigen selbst Augustinus, der rezeptionsgeschichtlich epochale Katalysator, könnte man sagen, einer sinnlichkeitsfixierten Sündenlehre ein. Ja, also wir wissen seit Augustinus, die ganze christliche Tradition fixiert sich auf die Sinnlichkeit und hier im Speziellen auf die Sexualität. Selbst im Hinblick auf Augustinus stimmt das so nicht, denn er kennt eine Form von nicht sündiger Sinnlichkeit und er kennt eine Form von Sünde, die eben nicht sinnlich ist, die Sünde der Engel nämlich, die direkt hochmütig über Gott urteilen können, dazu aber keine Begierde benötigen. Ich überspringe diesen Absatz. In einem Punkt hat Augustinus, den ich hier nicht im Detail interpretiert habe, recht. Als Verfehlung kann jedenfalls in Bezug auf den Menschen ein sinnliches Begehren erst dann angerechnet werden, wenn vorauszusetzen ist, dass es durch eine Vorstellung vermittelt ist. Und zwar durch die Vorstellung des Gesetzes bzw. die einer diesem widersprechen könnenden Freiheit. Wenn wir keinen Begriff von uns selbst, von unserer eigenen Freiheit haben und wenn wir keinen Begriff von einem Gesetz haben, das wir Kraft dieser Freiheit übertreten könnten, dann ist mindestens vom Phänomen her schlecht zu verstehen, wie wir dieses Gesetz überschreiten können, beziehungsweise wenn wir an Paulus objektives Verschuldensprinzip denken, ist auch schwer, diese Gesetzesübertretung zu ahnden. Erst, mal eben gucken, wo ich war, psychologisch entspricht dem, dass die quasi unschuldige Sinnlichkeit unmittelbaren Begehrens in einen reflektierten und das Begehren zugleich potenzierenden Willensschluss übergeht. So wird das bei Augustinus konstruiert, der die Erfüllung des Begehrens der Unterordnung unter das göttliche Gesetz mit Bewusstsein vorzieht. Das ist eine fast kantische Reformulierung von Augustinus, der ich mich hier anschließe. Es wird da etwas untergeordnet, was übergeordnet sein müsste. Und wichtig dabei ist, dass ich eine Vorstellung, eine wie auch immer unterschwellige Vorstellung davon habe. Ja, ich dachte neulich daran, als ich meinen 7-jährigen Sohn aufforderte, die Post aus dem Kasten zu holen. Er wollte es nicht tun und ich forderte ihn ein zweites Mal auf und da wurde er noch unwilliger als vorher. Und ich habe mir überlegt, warum. Ja, beim ersten Mal hätte, wenn er gefolgt hätte, dies nur bedeutet, dass er meiner Aufforderung Folge leistete. Beim zweiten Mal hieße, meiner Aufforderung Folge zu leisten, mir zu gehorchen. Also jetzt merkte er plötzlich, das ist eine andere Dimension. Es ist eine andere Dimension, wenn ich gehorchen muss, als nur der Aufforderung beim ersten Mal oder der Bitte Folge zu leisten. Wo gar kein Gesetz vorliegt, ist dessen Übertretung unmöglich, aber auch da, wo sie möglich ist, kann sie eben nur dort geahndet werden, wo irgendeine Form von Gesetzesbewusstsein vorhanden ist. Jetzt aber das Problem. Mit welchem Recht wird dann aus der Perspektive des christlichen Gesetzesbewusstseins auch jene Sinnlichkeit, die vom Gesetz gar nichts weiß, als sündig disqualifiziert? Eine nach meiner Ansicht mögliche, vielleicht auch plausible Antwort liefert Søren Kierkegaard, dieser religiöse Schriftsteller aus dem 19. Jahrhundert, mit dem ich mich viel beschäftige. Kierkegaard schreibt an einer Stelle, als Prinzip ist die Sinnlichkeit erst durch das Christentum gesetzt worden. Und insofern hat das Christentum die Sinnlichkeit quasi in die Welt gebracht. Will man diesen Satz jedoch recht verstehen, so muss man ihn begreifen als identisch mit seinem Gegensatz. Gerade das Christentum habe die Sinnlichkeit ausgeschlossen aus der Welt. Eben dadurch aber, dass sie ausgeschlossen hat, ist sie bestimmt als Prinzip oder als Macht. Das besagt, jetzt christlich interpretiert, diesseits seiner Konfrontation mit der Selbstmitteilung Gottes in Jesus Christus lebt der Mensch weitgehend in leibseelischer Einheit und unmittelbarer Übereinstimmung mit sich. Für Kierkegaard immer das Beispiel der Griechen. Unter Führung der Sinnlichkeit, fühlend, strebend, erkennt. Erst jene Selbstmitteilung, die Gott als den Heiligen, den Menschen aber als Sünder erkennen lässt, bricht diese unmittelbare Selbstübereinstimmung auf und setzt den Geist als Medium jenes Aufbrechens in prinzipiellen Gegensatz zur Sinnlichkeit. Jetzt erscheint die Sinnlichkeit als etwas, das sich Kraft dieser Entgegensetzung als eigene, wenn auch als feindliche Daseinsmacht zu erkennen gibt. Und von daher kann man sagen, vor diesem Hintergrund, es ist ein welthistorischer Umschlag, auch ein individualhistorischer Umschlag, in dem eben der Mensch sich selber als Geist im Gegenüber zur Sinnlichkeit bestimmt, ob er damit recht tut oder nicht. Es ist ein irreduzibler und nicht wieder rückgängig zu machender Vorgang. Daraus folgt aber nicht die Sinnlichkeit an und für sich und nicht jede Sinnlichkeit, wohl aber die vom Geist qualifizierte, nämlich als ihm selber als ihm selber feindliches Prinzip berührte und disqualifizierte Sinnlichkeit ist Sünde. Das Christentum verurteilt die Sinnlichkeit keineswegs als solche, sondern lediglich deren bewusste und streng genommen erst post Christum natum mögliche Verabsolutierung. Es folgt also nicht, dass man aus der Sicht des Christentums keinen Geschlechtsverkehr und keinen Genuss an gutem Essen haben soll. Ausgeschlossen ist lediglich die Absicht, denjenigen Impuls, der zum Nahrungs- und Geschlechtsgenuss treibt, zu einem Daseinsprinzip zu machen. Oder mit Paul Tillich, einem Theologen des 20. Jahrhunderts gesprochen, zu dem, was uns unbedingt angeht. Preis dafür ist natürlich hoch, dass die Sinnlichkeit wird jetzt zum ersten Mal sehr viel wichtiger, als sie das jemals vorher gewesen ist. Wird selber zu einem Daseinsprinzip oder zum Inbegriff einer Lebensanschauung. Fazit: Hägars Unterstellung beruht auf einem Irrtum. Es trifft nicht zu, dass alles, was Spaß macht, und das heißt zugleich alles Sinnliche als solches, Sünde ist. Folie, These 3. Die umgekehrte Vermutung freilich ist meines Erachtens jedenfalls durchaus zutreffend. Jede Sünde schließt als solche einen Moment von Sinnlichkeit ein. Faktisch heißt das in diesem Fall zugleich, Sünde macht Spaß. Denn wie wir gesehen haben, wurzelt die Sünde, kantisch gesprochen, in einem Impuls der Sinnlichkeit als Begehrungsvermögen. Alles, was begehrt wird, hat aber als solches den in der vorgestellten Erfüllung des Begehrens antizipierten Charakter des Lust- oder Genussformen. Alles, was begehrt wird, hat als solches den in der vorgestellten Erfüllung des Begehrens antizipierten Charakter des Lust- oder Genussvoll. Sollten wir im Übrigen bereit und geneigt sein, jeden Lustreiz gut freudianisch auf einen im Kern sexuellen Impuls zurückzuführen, dann wären wir sogar berechtigt zu sagen, keine Sünde ohne Sex. Aber hierzu ein andermal mehr, will sagen nächste Woche, und dann werde ich Ihnen auch erläutern, dass und inwiefern Essen Sex für alte Leute ist. Vielen Dank.